In der heutigen Ausgabe vom Europa-Podcast geht es um die europäische Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetics. Auf Deutsch heißt das, es geht um die Sicherstellung, wenn man so will, einer tierversuchsfreien Kosmetik. Meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema ist Julia Ratzwill von der Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche. Das ist ein eingetragener Verein, der sich seit längerem einsetzt dafür, dass Tierversuche abgeschafft werden. Frau Ratzwill, zunächst mal herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bereits im Jahr der Einführung der Europäischen Bürgerinitiative, also im Jahr 2012, gab es eine EBI, die auf einen Stopp von Tierversuchen zielte. Sie trug den Titel Stop Vivisection und sie gehört zu den wenigen bis heute erfolgreichen EBI, also EBI für Europäische Bürgerinitiative. Nun ist eine neue EBI gegen Tierversuche angestoßen worden, an der Ihre Organisation Ärzte gegen Tierversuche beteiligt ist. Weshalb also erneut eine EBI gegen Tierversuche? Was unterscheidet Ihre EBI von der alten EBI unter dem Titel Stop Vivisection?
Also einer der Hauptunterschiede ist jetzt erstmal, dass die Basis eine andere ist. Und zwar ist es jetzt in diesem Fall bei der aktuellen Initiative so, dass es darum geht, dass ein Gesetz, was bereits besteht, gebrochen wird. Das heißt, es gibt ja ein Tierversuchsverbot für Kosmetika und für kosmetische Rohstoffe. Und dieses ist jetzt im Begriff, quasi unterwandert zu werden. Behörden, das heißt die Europäische Chemikalienagentur ECHA, hat in letzter Zeit vermehrt von bestimmten Unternehmen Tierversuche verlangt für Rohstoffe, die nur in Kosmetika eingesetzt werden. Und das ist absolut inakzeptabel. Und daher wurden verschiedene Dinge unternommen, wie offene Briefe, die an die Behörden verfasst wurden, die aber quasi nicht gehört wurden, sodass sich dann viele Organisationen zusammengeschlossen haben, um eine europäische Bürgerinitiative zu starten, weil das einfach nochmal eine ganz andere Art von Druckmittel ist, eben weil man dadurch auch die Chance hat, tatsächlich in die Gesetzgebung einzuwirken.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt eigentlich schon die EU-Chemikalien-Richtlinie, das EU-Chemikalienrecht. Das kenne ich, das weiß ich natürlich schon, ja, aber das wird einfach nicht angewandt, das wird gebrochen, wird unterlaufen, ist das richtig?
Das muss man jetzt unterscheiden. Also nee, ich habe jetzt von, das ist jetzt die Kosmetikrichtlinie sozusagen, um die es geht. Die deckt halt alle kosmetischen Rohstoffe ab. Allerdings halt nur Rohstoffe, die auch ausschließlich in Kosmetika angewendet werden. So, für diese besteht seit einigen Jahren ein Tierversuchsverbot in der EU. Mhm. So, ja. Genau. Jetzt ist aber das Problem, dass unter bestimmten Bedingungen, die Europäische Chemikalienagentur ECHA jetzt vorgegeben hat, dass auch natürlich nicht nur der Anwender geschützt werden muss, sondern auch noch die Arbeiter, die mit diesen Stoffen umgehen. Und ab dem Moment kann oder können Tierversuche theoretisch von den Behörden verlangt werden. So, und das ist jetzt in diesem Fall passiert. Wir haben gesagt, wir brauchen Daten für bestimmte Rohstoffe im industriellen Prozess, um die Arbeiter zu schützen. Jetzt muss man aber sagen, dass was ja an sich natürlich ein richtiger Ansatz ist, ist aber an sich absurd, weil es in diesem Fall, also es gab jetzt einen aktuellen Fall von einem deutschen Unternehmen, die zwei UV-Filter in Sonnenschutzmitteln einsetzen wollten. So, und diese sind aber auch schon, das sind jetzt keine neuen Rohstoffe, sondern die finden schon seit Jahrzehnten Verwendung in verschiedenen Mitteln. Es liegen bereits viele Daten vor. Und daher hat diese Firma halt auch Einspruch erhoben, hat gesagt, nein, es gibt genug Daten, das wird schon lange verwendet und abgesehen davon sind das Stoffe, die nur in Kosmetika eingesetzt werden und daher unterliegen sie halt dem der Kosmetikrichtlinie und damit dem Tierversuchsverbot. Und die ECHA hat das halt aber abgelehnt und jetzt ist es halt unser Ziel, die EU aufzufordern, dass dieses Verbot kosmetischen Rohstoffen Tierversuchen zu machen, auf jeden Fall auch aufrechterhalten wird.
Ah ja, also es ist, wenn man so will, eine, naja, Gesetzeslücke kann man nicht sagen, sondern es ist eine gewisse Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite Tierschutz, auf der anderen Seite aber auch Schutz von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, Gesundheitsschutz.
Der hier einen
Spielraum gibt, wo man sich durchmogeln kann, wenn man das, ja, richtig. So ist es vielleicht korrekt
formuliert. Genau. Und das ist halt absolut inakzeptabel, weil wie gesagt, es gibt auch selber von der EU bestimmte, ich sage jetzt mal Abhandlungen oder Papiere über diese Inhaltsstoffe. Also wie gesagt, die bestehen, die kann man sich auch im Internet anschauen. Die Daten liegen halt vor und deswegen ist das absolut unverständlich, warum jetzt auf einmal, also wie gesagt, teilweise der eine Stoff ist seit Ende der 70er Jahre im Einsatz. Warum müssen dafür jetzt noch Tierversuche gemacht werden? Das widerspricht einfach aus sämtlicher Logik.
Ja, das ist nachvollziehbar. Nun gibt es aber Menschen, ich will damit mit meiner nächsten Frage ein bisschen auf eine grundsätzlichere Ebene noch kommen. Es gibt ja Menschen, das wird immer wieder gesagt, dass Tierversuche zwar grausam sind, aber zum Schutz menschlicher Gesundheit seien sie nun mal unvermeidbar und unumgänglich. Das ist ja eine Haltung, also wo selbst Leute, die an sich durchaus offen sind für Tierschutz und auch sehen, was da an Quälereien mit Tieren passiert, die aber durchaus empfänglich sind für diese Argumentation, dass es ja letztlich um den Schutz von Menschen geht und der wird dann höher eingestuft als der Schutz von Tieren. Das ist ja nicht so ganz einfach vom Tisch zu wischen. Wie würden Sie darauf antworten? Also dahinter steckt ein bisschen auch die Frage, sind Tierversuche eigentlich überhaupt noch nötig oder sind sie gar nicht mehr nötig? Könnte man da nicht ganz drauf verzichten? Ist die Wissenschaft nicht heute so weit, dass man sagen könnte, man könnte vieles mit anderen wissenschaftlichen Methoden machen? Vielleicht können Sie da noch mal etwas zu erläutern, das wäre schön.
Gerne. Im Gespräch stellt man das immer wieder fest, also egal mit wem man spricht, es gibt ganz, ganz oft so eine, ich sage jetzt mal so seine gefühlte Wahrheit, eine gewisse Meinung, dass Tierversuche für Medikamente unvermeidbar sind. Und das entspricht aber überhaupt nicht den Fakten. Das wissen die meisten Leute aber nicht. Die Tierversuchslobby ist auch natürlich nicht daran interessiert, diesbezüglich Aufklärung zu leisten. Ganz im Gegenteil, es wird dann sehr, sehr häufig suggeriert, dass das Tier ein gutes Modell für den Menschen ist. Und das ist einfach definitiv falsch. Und zwar, wenn man sich dann mit den Leuten mal über die Zahlen unterhält, die ja nicht von der Hand zu weisen sind, die eine Basis haben, die auch durch die gesamte Wissenschaft, Industrie etc. Absolut Einigkeit haben sozusagen, da wundern sich dann viele doch, wie schlecht diese Zahlen sind. Also wenn man jetzt beispielsweise bei Medikamenten mal schaut, es ist ja so, dass eine bestimmte Substanz erstmal im Labor erforscht wird und dann wird ein Tierversuch gemacht. So, der Tierversuch findet halt immer vor den klinischen Phasen am Menschen statt. So. Und erst wenn Medikamente dann im Tierversuch sicher und wirksam waren, werden diese Stoffe in den klinischen Studien an den Menschen getestet. So, und wenn die da erfolgreich sind, kommen die dann auf den Markt. So. Jetzt muss man aber wissen, dass von 10 Substanzen, die im Tierversuch sicher und erfolgreich waren, 9 überhaupt nicht auf den Markt kommen. Das heißt, wir haben hier bei den Medikamenten eine Scheiterungsquote von, und das ist ein Durchschnitt, also es geht auch noch schlechter, sage ich mal, von 90%. Also 90% aller Medikamente, die im Tierversuch super waren, kommen überhaupt nicht auf den Markt. Es gibt immer viele verschiedene Gründe dafür, aber Hauptgründe sind entweder, sie wirken beim Menschen überhaupt nicht oder sie verursachen so schwere Nebenwirkungen, dass man die Menschen überhaupt nicht verabreichen kann. So. Und das ist eine unfassbar schlechte Quote, die noch schlechter wird, wenn man sich beispielsweise die Erfolgsquote in der Onkologie anguckt. Die liegt bei 3-4% nur. Also nur 3-4% der Medikamente kommen da überhaupt auf den Markt. Also 90% ist wirklich nur ein Durchschnittswert. Und das zeigt halt einfach, dass ich kein gutes System habe. Auch im Bereich der Grundlagenforschung, da sieht es sogar noch schlechter aus. Grundlagenforschung hat ja jetzt nicht in erster Linie zum Ziel, Menschen zu heilen. Das muss man auch wissen, obwohl das ungefähr die Hälfte aller Tierversuche ausmacht. Das wissen halt auch viele Menschen nicht. Die meisten denken dann immer so, es werden alle Tierversuche ja nur deswegen gemacht, um den Menschen zu helfen, um Medikamente zu testen. Das stimmt überhaupt nicht. Also die Hälfte ungefähr ist eine nicht zielgerichtet, also oder ich sage jetzt mal, nicht in erster Linie einen Zweck verfolgende Grundlagenforschung. Und da ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse liegt bei unter 1%. Also das wurde in Studien herausgefunden, dass die Ergebnisse, die dort gefunden wurden, nur zu einem ganz, ganz, ganz geringen Anteil überhaupt auf den Menschen übertragbar sind. Und auch das kann man ja auch erst feststellen, wenn man dieses Ergebnis im Menschen gefunden hat. Das heißt, ich kann von vornherein ja überhaupt nicht sagen, ist das jetzt einer dieser wenigen Ergebnisse, die ich jetzt auf den Menschen übertragen kann oder nicht. Das weiß ich immer erst, wenn ich hinterher am Menschen dann gucke. Dann kann ich Rückschlüsse ziehen und sagen, ach, der Tierversuch damals vor 15 Jahren, der hat das auch gezeigt. Und das ist aber natürlich, jetzt kann man sagen, okay, da gibt es halt gewisse Übereinstimmungen, aber diese Übereinstimmungen, die weiß man halt nur ab dem Moment, wo man etwas im Menschen findet, testet oder misst. Sozusagen. Das heißt, ich kann von Daten, die ich aus Tieren gewonnen habe, überhaupt nicht darauf schließen, wie der Mensch reagiert. Und das spiegelt sich in diesen Zahlen halt wieder. Also die Tierversuchsbefürworter bewerten diese 0,3% Übertragbarkeit als gut. Also das ist jetzt auch keine Zahl, über die jetzt gestritten wird. Das Deutsche Primatenzentrum zum Beispiel hatte diese Studie auch jahrelang auf ihrer Homepage und hat das als Erfolgsquote sozusagen gesehen, wo wir sagen, das ist eine totale Katastrophe. Zumal es heutzutage viel, viel bessere tierfreie und dabei humanbasierte Methoden gibt, die bessere Ergebnisse versprechen.
Ja, also man könnte ja aus einer ethischen Perspektive sagen, bevor man anfängt, mit Menschen Versuche zu machen, müsste man zumindest so weit Kenntnisse haben, dass Menschen nicht unnötig gefährdet werden. Also man gibt keine Medikamente, wo vielleicht 50-50 die Chance ist, dass jemand dauerhaft krank wird, dauerhafte Nebenwirkungen für den Rest seines Lebens mit sich rumschleppen muss oder gar verstirbt. Das ist ja so aus meiner Sicht, also jetzt, ich bin da völliger Laie, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Medizin. Das war immer so meine Zugehensweise zu sagen, ja, bevor man also jetzt Menschen diesem Risiko aussetzt, ist es ethisch durchaus verantwortbar, andere Lebewesen ja als Versuchstiere zu nehmen. Aber nach dem, was Sie sagen, wirkt das ja gar nicht.
Nee, eben, also wie gesagt, diese 9 von es bietet ja keine Sicherheit, wenn ich sehe, dass 90% der Medikamente es gar nicht in den klinischen Phasen, die ja im Menschen stattfinden, nicht durchschaffen, dann ist damit ja automatisch verbunden, dass es Menschen entweder nicht geholfen hat oder Menschen dadurch zu Schaden gekommen sind. Und nur ein kleiner Prozentsatz kommt überhaupt durch diese Phasen durch. Das heißt, der Tierversuch hat da ja für keine Sicherheit gesorgt.
Ja, das wollte ich nochmal klarstellen. Also das heißt, der Tierversuch als Filter wirkte im Prinzip gar nicht. Das ist Ihre Erkenntnis, Ihre Aussage,
Und es geht ja jetzt auch gar nicht
nur Sichtweise, darum, sondern auch, es ist ja nicht nur eine Sichtweise, sondern es ist ja durchaus belegbar, ne?
Ja, es sind, wie gesagt, also das basiert halt alles auf Zahlen, die auch jeder nachschauen kann. Und wir sagen ja auch nicht, es soll da nicht getestet werden, um Gottes Willen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass man andere Strategien, andere Methoden, und zwar nicht nur eine, die dann genau den Tierversuch 1:1 ersetzt, das ist nicht Ziel des Ganzen, so, sondern es geht darum, ein Konzept zu entwickeln, wo man wo man einfach eine Anzahl an Daten hat oder eine Datenmenge, die halt einfach eine bessere Vorhersage treffen können, wie ein Mensch reagieren kann. Letztes Jahr gab es eine Publikation zum Beispiel, das war in den USA, da wurden 10 Medikamente genommen, die bereits auf den Markt gebracht worden sind und aber vom Markt wieder zurückgezogen werden mussten, weil sie entweder Leber- oder Herzschädigungen hervorgerufen haben. Und Wissenschaftler hatten diese 10 Medikamente in einem sogenannten Multi-Organ-Chip getestet, würde ich gleich nochmal ganz kurz erklären. Mhm. Und also der basiert halt auf Mini-Organen, sozusagen sogenannten Organoiden, die aus menschlichen Zellen gewonnen werden. Und die können miteinander verschaltet werden und durch so einen Kreislauf verbunden werden. Und da kann man halt sehr schön Medikamententestungen halt machen. Das hat man in dem Fall auch gemacht. Man hat diese 10 Medikamente in diesen Chips getestet und hat halt rausgefunden, dass in 7 von 10 Fällen, also eine Erfolgsquote tatsächlich von 70%, die Chips vorhersagen konnten, dass es Schädigungen geben wird. Also man konnte in diesen Chips ganz, ganz klar sehen, dass es halt entweder diese Herzorganoide geschädigt hat oder beziehungsweise halt die Leberorganoide. Das heißt, da habe ich das 7 von 10, das ist halt eine richtig gute Quote, weil der Tierversuch hat kein einziges entdeckt. Wenn man sich solche Ergebnisse dann anschaut, dann liegt es ja nahe, dass man das als verlässlichere Methode einfach etabliert und diese noch weiter verfeinert und daher dann vor allen Dingen halt auch in der Medikamententestung halt einsetzen kann. Das wird ja auch heute schon gemacht. Also gerade die Pharmaindustrie, die ist sehr interessiert an diesen Multiorganchips, an den Organoiden etc., weil die sind natürlich darauf ausgelegt, die wollen es günstig und effizient und schnell haben. Und das sind Tierversuche halt alles nicht. Die dauern sehr, sehr lange, bringen keine guten Ergebnisse und sie sind auch noch verhältnismäßig teuer. Und daran ist die Industrie natürlich nicht interessiert. Also die wollen Effizienz, die wollen gute Ergebnisse. Und deswegen gibt es auch sehr viele Kollaborationen zwischen der Industrie und Anbietern von diesen Multi-Organ-Chips, die es halt auch kommerziell gibt, aber die dann auch teilweise in Unis und Forschungseinrichtungen halt angewendet werden. Also das ist ein ganz spannendes Gebiet, was es erst seit ganz, ganz wenigen Jahren gibt und was sich trotz wirklich miserabler finanzieller Förderung wirklich sehr rasant entwickelt hat, was auch einfach nur für die Leistungsfähigkeit spricht. Also wenn man, wir erstellen ja auch immer eine Fördergeldtabelle und man sieht halt, dass 99% der Gelder in Projekte fließt, die tierversuchsbasiert sind und weniger als 1% in tierfreie Forschung, beziehungsweise das ist ja sogar nur die 3R-Forschung, die auch Reduktion und Vermeidung oder Verfeinerung von Tierversuchen vorsieht, also noch nicht mal komplett tierfrei ist. Also das ist ein Bereich, der gnadenlos unterfinanziert ist und trotzdem konnten die sich so gut entwickeln. Und das kann ich persönlich und viele andere halt auch nicht verstehen, dass man Methoden hat, die so leistungsfähig sind, die so schnell so gute Ergebnisse gebracht haben, dass da nicht diese Innovationen stärker gefördert werden. Also das wäre etwas, was die EU definitiv auch angehen muss, definitiv. Mhm.
Naja, das liegt ja eigentlich auch im Interesse der EU. Die hat ja eine ganze Reihe Förderprogramme, die in Richtung Forschung und Wissenschaft gehen. Da würde das ja reinpassen. Aber nochmal vielleicht zur stärkeren Unterstützung und Bewilderung, um das ein bisschen plastischer zu machen. Die Organoide sind also sozusagen künstlich erzeugte, ich übersetze das mal so, menschliche Organe, an denen dann direkt ausprobiert wird, welche Wirkung ein Medikament hat. Das heißt also, das entspricht dann viel mehr dem Menschen, als Tiere dem Menschen entsprechen. Und es sind nicht einfach irgendwie abstrakte Einschätzungen, Algorithmen, die dort befragt werden oder mit denen man arbeitet, sondern es sind tatsächlich Organe, an denen ausprobiert wird, wie die Wirkung von Medikamenten ist. Das habe ich so richtig verstanden.
Genau, also die sind natürlich winzig, winzig klein, klar, und also wirklich nur
aber sie entsprechen
groß,
aber sie sind. Aber sie entsprechen der Struktur menschlicher Organe.
Genau, also sie haben relevante Zelltypen, die für das jeweilige Organ charakteristisch sind, bilden auch spontan diese Organisation, diese verschiedenen Zellarten sozusagen aus. Und die kann man halt gewinnen, entweder direkt vom Patienten zum Beispiel. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, da geht es Richtung personalisierte Medizin. Also wenn ein Patient eine, ich sage jetzt mal, Lebererkrankung zum Beispiel hat und sowieso eine Biopsie genommen wird, dann kann man zum Beispiel dort ein bisschen was abzweigen und so verschiedene, also die kann man dann ja in großer Anzahl dann produzieren, dass man wirklich diese Mini-Lebern dann züchtet im Reagenzglas und an denen kann man dann Medikamente testen. Und dann kann man halt schauen, weil ich dann ja diese Organoide enthalten ja alle wichtigen Informationen von diesem einen Patienten, also den ganzen, die Erbinformationen, mögliche andere krankheitsfördernde Charakteristika sozusagen. Und das kann ich dann halt, wie gesagt, sehr, sehr gut testen und schauen, wirkt sich das Medikament denn positiv aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch, dass der Patient gut auf dieses Medikament anspricht. Ne? Also im Bereich der Krebsforschung beziehungsweise in der Krebstherapie wird das auch schon häufig gemacht, dass die so Mini-Tumore züchten und dann Chemotherapeutika testen, weil gerade auch bei Krebs ist es ja sehr, sehr individuell, wie ein Patient auf Medikamente reagiert. Und bei Krebs ist ja wirklich, da ist ja Zeit wirklich absolut Gold wert. Da muss ja sehr schnell reagiert werden. Und man kann diesen Weg dann halt sehr gut abkürzen, indem man das erstmal dann im Reagenzglas sozusagen testet. Nicht? Und man kann aber nicht nur Medikamente da testen, auch wenn das zum Beispiel bei seltenen Erkrankungen sehr also tatsächlich auch wirkt. Das war vor kurzem eine sehr schöne Meldung aus Berlin. Da war ein 15-jähriger Patient, der unter dem Lee-Syndrom gelitten hat. Das ist so eine Erkrankung, die ja, das Nervensystem betrifft. Der lag im Koma, musste künstlich ernährt werden und alles. Und von diesem Patienten wurden Zellen isoliert und es wurden verschiedene Medikamente getestet. Und es gab halt ein Medikament, das schlug halt sehr gut an. Der Junge wurde damit behandelt und er kann inzwischen, zwar im Rollstuhl sitzend, aber er ist wach und er kann zur Schule gehen zum Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel, dass es in der Praxis halt auch wirklich funktioniert. Das ist die eine Sache, aber man kann natürlich mit sowas auch Grundlagenforschung betreiben. Also, dass man wirklich diese Organoide nimmt und dann wirklich ganz, ganz frühe Krankheitsverläufe, Krankheitsentstehungen damit modellieren und untersuchen kann.
Das heißt also im Klartext, es gibt tatsächlich mittlerweile echte und seriöse und qualitativ hochwertige Alternativen zu Tierversuchen, die im Ergebnis viel aussagekräftiger sind als Tierversuche
in klassischen Formen. Das ist zwar so, dass die natürlich dann recht reduziert sind, aber ich habe ein relevantes System, was ein humanes System ist. Weil viele sagen dann, ja, aber man braucht ja den Gesamtorganismus. Ja, aber das ist ein falscher Gesamtorganismus. Tiere reagieren nun mal anders als der Mensch. Und Tiere bekommen ja auch ganz, ganz viele Krankheiten gar nicht von Natur aus, sondern die werden ja künstlich irgendwie erzeugt. Und daran werden dann Medikamente getestet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Herzinfarkt, kommt ja meistens, nicht immer, aber meistens aus jahrelanger, ich sage jetzt mal, falscher Lebensführung in der Regel. Klar gibt es natürlich noch genetische Dispositionen, aber der Großteil bedingt ja auch dadurch ungesundes Essen, zu viel Alkohol, Rauchen etc. etc. So, und das ist ja etwas, das ist ja eine Krankheit, die baut sich dann über Jahrzehnte auf, führt irgendwann dazu, dass ein Gefäß verschließt. So. Jetzt ist im Tierversuch wird es halt so gemacht, dass es wird ein gesundes, junges Tier genommen und da wird eine Ader abgebunden. Es wird künstlich ein Herzinfarkt dann erzeugt. Das hat ja nichts mit der Entstehungsgeschichte des Menschen zu tun. Das ist ja ein ganz, ganz anderer Grund, vorliegt. Und daran werden dann Medikamente getestet. Deswegen sagen wir das ganze System, und das ist nur ein Beispiel, das ist ja bei fast allen Krankheiten entsprechend. Und daher ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, wenn man schon einen falschen Organismus nimmt und dann künstlich etwas erzeugt, was dann der Krankheit des Menschen ähnelt. Da wundert es eigentlich nicht, dass so viele Medikamente nicht wirken, weil der Ansatz einfach grundsätzlich falsch ist.
Ja, das klingt durchaus plausibel. Aber ich muss gestehen, ich habe da bisher auch noch nicht viel drüber gehört. Zwar über Tierversuche habe ich einiges gehört und gelesen. Auf meinem Blog schreibt ja auch eine Kollegin, die Vesna Kaminades, die hat uns ja auch zusammengebracht, über den Umgang mit Tieren, über Tierschutz aus verschiedensten Perspektiven. Aber das, was Sie jetzt berichten, dass das eigentlich völlig aus der Zeit gefallen ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, da habe ich also bisher kaum von gehört. Ich habe immer nur gedacht, wenn man auf Tierversuche verzichtet, verzichtet man auf ein wichtiges Instrument und die Risiken steigen für Menschen. Aber was ich jetzt gelernt habe von Ihnen ist, das Gegenteil ist richtig. Die Risiken verringern sich für Menschen, wenn ich auf Tierversuche verzichte und auf die moderneren und zuverlässigeren, zutreffenderen und auch teilweise individualisierten und individualisierbaren Methoden zugehe.
Ja, das ist definitiv zu erwarten und das ist halt deswegen, wir fokussieren uns gar nicht so auf den ethischen Aspekt, weil da finde ich auch, wir lesen ja auch sehr viel über Tierversuche, fassen auch viele da zusammen, dass die grausam sind. Das ist immer was, wo wir sagen, naja, darüber müssen wir nicht diskutieren. Die sind wirklich sehr grausam. Das ist vielen Menschen ja dann doch bewusst, aber der wissenschaftliche Part, der dahinter steht und die tierfreien Alternativen, die viel besser funktionieren, das ist leider noch nicht so in der allgemeinen Bevölkerung angekommen, nicht? Und daher finde ich das unheimlich wichtig, das auch zu transportieren. Es geht ja gar nicht darum, dass keine Forschung mehr sein soll, um Gottes Willen. Nein, das ist alles, alle Forschungsbereiche sind da halt sehr, sehr wichtig. Wir sagen halt nur, nehmt andere Modelle. Darum geht es halt, ne?
Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über medizinische Forschung, über Medikamente. Es geht ja hier in der Europäischen Bürgerinitiative, die Sie auf den Weg gebracht haben, stärker um Kosmetika. Aber im Wesentlichen kann man das, was Sie zu den Medikamenten gesagt haben, auch auf Kosmetika übertragen, ne? Oder?
Genau, das kann man machen, wobei bei Kosmetika ist noch der, da sind die, die Methoden, also die tierfreien Methoden am weitesten fortgeschritten. Und darin spiegelt sich auch wieder, wie wichtig es ist, dass man tatsächlich auch auf politischer und rechtlicher Ebene einfach ein Verbot durchsetzen muss. Und das nicht einfach der, ich sag mal, der Selbstverantwortlichkeit der Industrie, der Forschung etc. überlässt. Denn als damals das EU-weite Tierversuchsverbot für Kosmetika eingeführt werden sollte, gab es einen Riesenaufschrei. Alle haben sich haben gesagt, oh mein Gott, und dann gibt es keine Wirkstoffe mehr und das ist ja eine Katastrophe. Im Endeffekt waren die halt gezwungen, dass sie halt Methoden entwickeln mussten, die halt tierfrei waren oder tierleidfrei. Und oh Wunder, es hat funktioniert. Und daran, diese Methoden sind halt am weitesten fortgeschritten. Die sind auch validiert, das heißt regulatorisch dann auch anerkannt. Und das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Da hieß es auch erst, ach, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Doch, es geht. Also wenn man will, und das ist nämlich dann das nächste Problem, es muss die Motivation muss groß genug sein. Das heißt, es muss klare Gesetze dafür geben, dass Tierversuche halt nicht mehr angewendet werden, wenn Alternativen bestehen. Das heißt ja immer so, ja, werden ja nur angewendet, wenn es keine Alternativen gibt. Das stimmt so auch nicht, muss man auch wiederum sagen. Das andere ist natürlich, es muss auch ein gewisser finanzieller Anreiz sein, weil um eine neue Methode zu validieren, sind unheimliche Hürden da. Und das wird auch so gut wie gar nicht finanziell gefördert. Deswegen ist das halt für viele einfach, ich sage jetzt mal, unattraktiv, das zu machen. Und da liegt natürlich auch ein Riesenproblem Problem drin. Nicht? Und daher halt auch dieser andere Teil, weil es ist ja nicht nur die Sache mit der mit dem Tierversuchsverbot für Kosmetika, sondern auch dieser konkrete Ausstiegsplan. Dass man sagt, naja, das ist jetzt in der EU-Richtlinie zwar schon festgeschrieben und das ist ja das ultimative Ziel sozusagen auch, dass Tierversuche abgeschafft werden, aber man braucht da konkrete Daten, konkrete Vereinbarungen und man braucht da halt einfach einen Plan, man braucht einen Fahrplan dafür. Es reicht nicht zu sagen, das ist zwar schön und gut, dass Sie das sagen, aber es ist ja eine Sache, ob ich sage, so ja, wir müssen das auf jeden Fall abschaffen oder ob man sagt, okay, bis 2026 machen wir XYZ und dafür müssen wir die und die Gelder und dafür muss es die und die Organisation muss das beaufsichtigen und das muss innerhalb der Zeit gemacht werden. Bis 2028 wird das und das gemacht. Also, dass man wirklich dass man halt wirklich einen konkreten Plan hat, das ist halt wichtig. Ne? Und in Bezug auf Kosmetik, wie gesagt, ist es halt so, dass einfach das Verbot aufrechterhalten werden muss. Das darf nicht verwässert werden. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil gerade in dem Bereich der ganzen Testungen, über die wir reden, auch gerade für Chemikalien, gerade da sind Tierversuchsergebnisse auch extrem variabel und unterschiedlich. Ja? Und gerade da hat man unheimlich tolle Methoden, auch computerbasierte Methoden, die die Giftigkeit von Stoffen sehr, sehr gut vorhersagen können. Und da muss man halt, dieses Verbot, das muss auf jeden Fall erhalten bleiben und nicht durch die Hintertür Tierversuchen wieder in allen Bereichen die Tür geöffnet werden.
Ja, so bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch mal so ein bisschen weiter fragen. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge gehört und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden, Ihr Anliegen. Die Gründe, die Argumente, aber auch die Notwendigkeiten, warum eine solche EBI von Ihnen auf den Weg gebracht worden ist. Vieles davon war mir ja auch gar nicht so bewusst. Also insofern war das für mich jetzt auch wirklich ziemlich informativ, muss ich sagen. Aber eine EBI muss ja auch durchgebracht werden. Das ist ja nicht so ganz einfach. Und zunächst mal müssen Sie ja auch aus verschiedenen Mitgliedstaaten, EU-Mitgliedstaaten, Partner und Partnerinnen haben, die mit Ihnen gemeinsam diese EBI machen. Man muss ja aus mindestens 7 europäischen Mitgliedstaaten Partner, Partnerinnen haben. Wen haben Sie denn da so alles im Boot?
Ja, also das ist, die ganze Initiative ist ja organisiert von verschiedenen Orgas, unter anderem PETA, Cruelty Free International, der Humane Society und Eurogroup for Animals, als auch der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen. Und dann gibt es halt noch verschiedene Unterstützer. Das sind unter anderem wir, also Ärzte gegen Tierversuche, aber noch 42 andere Organisationen. Organisiert wird das Ganze von PETA Deutschland, mit im Boot ist aber noch Polen. Dann haben wir noch die Niederlande, Italien, Belgien, Frankreich und Spanien. Zudem wird das Ganze noch unterstützt von The Body Shop und DAF. Das sind ja Kosmetikmarken auch, die sich seit einigen Jahren auch sehr dafür einsetzen, dass Tierversuche in Kosmetika und bei kosmetischen Rohstoffen verboten bleiben. Gut, und das, wie gesagt, sind die, das sind die Hauptländer und entsprechend weit oder breit gefächert ist das Netz, das da besteht. Ne? Da sind sehr viele Internationale, sind neben diesen Ländern sind, wie gesagt, bei diesen 42 Organisationen aus verschiedenen Ländern dann auch noch NGOs noch mit dabei, die das Ganze unterstützen.
Ja, und wenn Sie 7 Länder im Boot haben, das ist ja Minimum, um überhaupt zugelassen zu werden, dann müssen Sie im nächsten Schritt ja eine ganze Menge Unterschriften zusammenbringen. Das sind insgesamt 1 Million Unterschriften, die Sie brauchen. Dazu haben Sie 12 Monate Zeit, die zu sammeln. Beziehungsweise durch Corona sind die Fristen zum Teil etwas verlängert worden. Und es reicht aber nicht, dass man hingeht und sagt, also wir holen 999.000 Unterschriften in einem Land, wo sich besonders viele Menschen für Tierschutz oder für Tierschutz und gegen Tierversuche aussprechen und engagieren. Und dann holen wir in den anderen jeweils noch so 2, 3 Handvoll. Nein, Sie brauchen auch aus jedem Land eine ganz bestimmte Quote. Die ist eigentlich ganz einfach festgelegt, aber ich will das jetzt hier nicht alles vortragen. Das wird dann doch ein bisschen viel. Es gibt jedenfalls 2 Schwellen, 1 Million insgesamt an Unterschriften und dann jeweils pro Land für 7 Länder mindestens nochmal eine bestimmte Quote. Die zusammenzubekommen ist nicht ganz einfach. Es hat seit 2012 gut 100 europäische Bürgerinitiativen gegeben. Davon waren erst 8 erfolgreich, was ich persönlich sehr bedauere. Das stumpft dieses Instrument leider ein bisschen ab. Trotzdem hat es natürlich den Vorteil, dass man überhaupt etwas auf die Tagesordnung bringen kann. Das Europäische Parlament unterstützt ja zum Teil. Also insofern, selbst wenn man die Unterschriften nicht erreicht, hat man die Möglichkeit, damit über das Europäische Parlament dann trotzdem Themen zu transportieren und zu setzen. Ich will das nur ein bisschen dazu sagen, weil sonst nimmt das Leuten nachher den Mut, das zu tun. Das sollte nicht der Fall sein. Also es macht in jedem Fall Sinn, auch wenn man 1 Million Unterschriften nicht zustande bekommt. Trotzdem meine konkrete Frage an Sie. Haben Sie eine Strategie, die Unterschriften zusammenzubekommen? Es gibt ja das vielleicht noch dazu, man kann das per Hand machen, also ganz konventionell mit einem Kugelschreiber unterschreiben oder auch elektronisch. Und das sind die beiden Ebenen, auf denen man arbeiten kann. Und daraus kann man jetzt auch Strategien machen. Haben Sie da eine Strategie oder was für eine Strategie haben Sie da?
Gut, ich darf natürlich nicht so viel verraten, sage ich mal. Nee, und wir sind jetzt auch nicht Hauptorganisator. Das kommt natürlich auch nochmal hinzu. Das ist ja von vielen Schultern, sage ich mal, getragen. Das mit den 7 Ländern, was Sie gerade angesprochen haben, da haben Sie natürlich recht. Allerdings sieht es da jetzt schon sehr positiv aus. Also 3 Länder. In 3 Ländern ist die Mindestanzahl an Stimmen bereits erreicht worden. Das ist Finnland, Tschechien und Slowakei. Und es gibt noch 4 weitere Länder, die es sehr, sehr sicher erfüllen werden, die schon den Großteil der Unterschriften sicher haben. Das sind Polen, Deutschland, Niederlande und Dänemark. Also bezüglich der 7 Länder-Regel, sage ich mal, sieht es halt sehr gut aus. Des Weiteren ist es so, ja, Strategie. Jetzt muss man natürlich sagen, weil ja auch eingangs die Frage war, wo ist jetzt, also es wird ja immer ein bisschen verglichen mit der einen EWI, mit der Stop Vivisection. Und jetzt muss man ja zum Beispiel sagen, dass jetzt im Gegensatz zu, das ist ja jetzt fast 10 Jahre her, nicht ganz, aber man hat ja heutzutage ganz, ganz andere Möglichkeiten. Also durch die sozialen Medien, wo es ja sehr viele verschiedene dann halt auch gibt, hat man ja eine ganz, ganz andere Reichweite und eine ganz andere Möglichkeit, Leute anzusprechen. Ne? Auch Leute, die vielleicht jetzt nicht das so unbedingt im Fokus haben oder Klar, natürlich, wenn man die eine Seite bei Instagram geliked hat, die dieses Thema bespielt, dann kriegt man es natürlich mit, aber die bieten ja auch Gelegenheit, Leute darauf aufmerksam zu machen, die das vielleicht nicht so im Fokus haben. Ne? Des Weiteren ist es ja so, dass wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an Unterstützern in ganz Europa, also die verschiedenen Organisationen, die das unterstützen, dass es da eine sehr, sehr hohe Anzahl ist. Das heißt, alleine darüber hat man ja auch schon eine sehr, sehr große Reichweite. Gut, das meiste wird digital ablaufen. Das ist ja wahrscheinlich relativ sicher alleine, weil, gut, das ist ja überall das Gleiche. Es konnten viele Aktionen vor Ort, draußen, wo man Unterschriften sammeln könnte, ja gar nicht stattfinden. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt auch im nächsten Jahr noch ein bisschen löst, dass auch da die Möglichkeit besteht. Aber das meiste wird mit Sicherheit auf jeden Fall digital laufen. Genau. Mhm. Das ist natürlich eine etwas andere Hürde, als wenn man jetzt bei beispielsweise change.org eine Unterschrift leistet. Nicht? Da sind die Hürden natürlich nicht so groß, weil die EU natürlich sicherstellen muss, dass tatsächlich natürliche Personen, die stimmberechtigt sind, sozusagen unterschrieben haben. Aber das, also sie hatten einen sehr, sehr starken Start. Also wir haben schon eine wirklich sehr, sehr gute Basis und daher sind wir auch zuversichtlich, dass wir innerhalb des Jahres da auch die erforderliche Stimmanzahl erreichen.
Ja, und wenn jetzt Leute, Zuhörende sagen, ja, das halten wir für wichtig und richtig, wir möchten das gerne unterstützen, was genau müssen Menschen tun, die das unterstützen wollen? Wie können die das ganz praktisch machen? Wir haben schon gesagt, es geht digital. Mhm. Das ist, glaube ich, auch am einfachsten.
Ja, definitiv.
Was muss man dann machen, um digital unterschreiben zu können?
Ja, man kann natürlich über die, also jetzt muss man dazu sagen, diese Unterschriften werden ja ausschließlich auf der Seite der Europäischen Union gesammelt. Das ist ja jetzt nichts, also wir haben ja zum Beispiel auch eigene Petitionen für bestimmte Kampagnen oder so. Das ist in dem Fall ja völlig anders aufgezogen, nicht? Also da kann man wirklich nur auf der Seite entsprechend unterschreiben. Die ganzen Organisationen, also man kann zum Beispiel auch bei uns auf der Homepage halt schauen. Wir haben da auf der Website so einen Slider, wo immer verschiedene Themen kommen. Und einer davon ist dann entsprechend der Link auch zu dieser EU-Seite, wo man die Unterschrift dann leisten kann. Man kann es natürlich auch einfach googeln. Oder halt, wie gesagt, auf der Seite der Europäischen Union direkt suchen und dort entsprechend die Unterschrift leisten. Bezüglich der Unterschriftenzettel, die es da gibt, die sind natürlich auch entsprechend genormt und haben ganz bestimmte Vorgaben. Die liegen bei verschiedenen Aktionen dann halt aus, wenn also wir oder auch andere Organisationen irgendeine Aktion machen. Ne, wenn wir da irgendwie einen Informationsstand irgendwo haben oder auf einem Kongress oder ähnliches sind, dass man dort dann halt auch per Papier sozusagen die Unterschrift dann leisten kann. Aber ich denke mal, wie gesagt, also der Großteil wird mit Sicherheit auch Corona-bedingt natürlich digital dann einfach gesammelt werden.
Gibt es auch Organisationen, Tierschutzvereine oder Tierschutzorganisationen, die in ihren Büros Listen liegen haben? Kann man da auch mal nachfragen und suchen oder?
Man kann das natürlich machen, dass man dass man das dann auch auf Anfrage natürlich versenden kann, das stimmt. Das
also man könnte auch zum Beispiel bei Ihnen anfragen und Sie würden dann Unterschriftenlisten versenden?
Ja, genau. Also wir machen das auch mit unseren AGs. Die sind natürlich auch, also wir haben in ganz Deutschland so verschiedene Arbeitsgruppen, die dann lokal immer Aktionen veranstalten. Die fordern die entsprechend halt auch an. Das können aber natürlich auch Privatpersonen machen.
Mhm. Ja, also ich frage das jetzt nochmal, weil das ja noch ein relativ neues Instrument ist. Naja gut, es gibt schon seit 9 Jahren, aber so richtig bekannt ist die Europäische Bürgerinitiative noch nicht und wie das so funktioniert, deshalb frage ich das jetzt nochmal so ein bisschen intensiver nach, damit Leute auch wirklich die Möglichkeit haben, sich da ganz praktisch auch einzubringen. Mhm. Eine letzte Frage bei digitalen Unterschriften ist natürlich immer die Frage des Datenschutzes. Auch bei den Zetteln, bei der handschriftlichen Unterschrift spielt natürlich Datenschutz eine gewisse Rolle. Wenn da schon 30 Leute draufstehen und man unterschreibt dann ganz unten, kann man das mal alles durchlesen und so. Wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Wie wird da gewährleistet? Können Leute sich darauf verlassen, dass ihre Adressen und ihre Namen nicht missbraucht werden? Wie wird das sichergestellt?
Ja, also bei den Unterschriftenzetteln ist es so, dass sowieso, also grundsätzlich, wenn auch nicht nur, wenn wir für diese Initiative sammeln, sondern generell achten wir halt immer sehr darauf, dass die Zettel nicht frei einsehbar sind, wenn Unterschriften geleistet werden. Speziell bei dieser Initiative, wie ich ja schon sagte, da können wir ja keine selber drucken, die sind halt genormt und nach EU-Vorgabe. Da ist es so, dass sowieso nur 2 Unterschriften pro Seite geleistet werden können. Das heißt, da ist auch schon einfach mal eine Reduktion, sage ich mal, der Daten an sich pro Seite. Im digitalen Fall, gut, bei Details muss ich sagen, da müssen Sie sich an die EU wenden, weil wir haben die Datenschutzbestimmung dahinter jetzt nicht gemacht. Aber das ist etwas, was im Gegensatz zu anderen Unterschriftenlisten, wie man sie vielleicht online kennt, nicht so ist, dass irgendwie Name erscheint. Also es gibt ja durchaus digitale Unterschriftenlisten. Da kann man noch selber entscheiden, soll mein Name angezeigt werden oder nicht. Das ist da halt nicht der Fall. Man gibt seine Daten ein, die werden aber für die Öffentlichkeit sind die nicht zugänglich. Das Einzige, was man sehen kann, aus welchem Land die letzten Unterschriften sind. Ja? Aber weitere Details kann man da dann halt nicht sehen. Und die EU hat entsprechende Datenschutzvorkehrungen, dass man, also sie muss natürlich eine gewisse Information halt haben, weil sie ja, wie gesagt, diese Personen verifizieren muss. Das heißt, unter anderem muss dann halt ein Geburtsdatum halt angegeben werden. Das wäre halt wichtig, weil ja auch das Mindestalter zur Teilnahme 18 Jahre beträgt. Aber da darf man sich keine Sorgen machen. Also jeder, der Google benutzt oder Google Maps, gibt einen ja Datenpreis, sage ich mal.
Naja, es gilt ja die Europäische Datenschutzverordnung. Insofern denke ich.
Ja, genau. Das, wie gesagt, bei Details müsste man bei der EU selber nachfragen, genau.
Nur ist das halt ein wichtiger Punkt für viele Leute, die mittlerweile sensibel geworden sind. Aufgrund der öffentlichen Debatten über Datenschutz ist es ja wichtig, wenn man sie einlädt, online zu unterschreiben, dann auch das, also so gut es geht, garantieren zu können, versprechen zu können, dass dann die Daten auch sorgfältig gehandhabt werden, dass sie geschützt werden und dass sie nicht weitergehen. Das ist ja bei Google oder bei Facebook überhaupt nicht gewährleistet.
Eben, genau. Das würde sich die EU, glaube ich, auch nicht in keinster Weise leisten wollen.
Nein, das glaube ich auch. Aber deshalb finde ich es auch wichtig, das hier einfach nochmal ein Stückchen zu betonen und hervorzuheben. Also wer sie unterstützen will, geht damit ein weitaus geringeres Risiko ein, seine Daten zu verlieren, als wenn er sich bei Google anmeldet oder bei Facebook. Ja, Frau Hatzwil, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das fand ich sehr informativ und ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass Sie in der vorgegebenen Zeit so erfolgreich sind, dass Sie 1 Million Unterschriften zustande bekommen. Das klingt ja schon ganz gut, was Sie gesagt haben und trotz dessen, dass es nicht ganz einfach ist, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Ja, ganz herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch heute. Thank you.